Info 3 Mittag.
EU-Gipfel in Brüssel. Großbritannien ist der Spielverderber und verhindert einen großen Euro-Rettungsplan. Rasante Entwicklung der neuen Medien. Der Bundesrat prüft strengere Datenschutzregeln für die Schweiz. Brandkatastrophe in Indien. In einem Spital in Kalkutta sterben mindestens 60 Menschen wegen eines Feuers. Das Wetter heute Nachmittag beginnt an vielen Orten zu regnen an, bei höchstens 14 Grad. Info 3, Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Um den Euro aus dem Jammertal zu holen, wollten die EU-Staaten an ihrem Gipfel in Brüssel eine Lösung finden. Heute Morgen früh stand aber fest, sie konnten sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. 4 EU-Staaten wollen nicht oder noch nicht mitmachen. Notabene Großbritannien stellte sich quer. Auslandredaktor Franco Battel.
Die Briten und 3 weitere Länder sagen Nein, alle anderen Ja. Ein Spalt, der gefährlich werden könnte. Umso erstaunlicher, wie positiv Kanzlerin Merkel nach dem Sitzungsmarathon reagierte.
Ich glaube, nach langen Verhandlungen ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis, weil wir aus der Vergangenheit und den Fehlern lernen.
Mit den Fehlern meinte Bundeskanzlerin Merkel die Schuldenmacherei. Die Gegenstrategie ist, dass die Mehrheit der EU-Staaten eine Schuldengrenze beschloss. Wer dagegen verstößt, soll in Zukunft automatisch bestraft werden. Der britische Premier Cameron lehnte dies ab, weil er damit nationale Eigenständigkeit hätte aufgeben müssen und weil er dafür als Gegenleistung keine Privilegien für den britischen Finanzmarkt herausschlagen konnte. Nachdem die Verhandlungen gescheitert waren, wünschte Cameron den übrigen Staaten kurz und bündig alles Gute. Ausgeschert sind auch Schweden, Ungarn und Tschechien, wobei deren Nein wahrscheinlich nicht so kategorisch ist wie das britische. Schuldengrenze und Sanktionen müssen nun mit separaten zwischenstaatlichen Verträgen beschlossen werden, was die Sache kompliziert macht. Beispielsweise ist unklar, ob die Staaten, die die neuen Verträge unterzeichnen, bei deren Durchsetzung auf EU-Institutionen zurückgreifen dürfen. Nein, ließ der britische Premier schon mal vorsorglich verlauten und drohte mit Widerstand. War das nun das erhoffte starke Signal an die Finanzmärkte, um damit den Euro aus der Schusslinie zu bekommen? Die Börsen gaben heute Morgen keine eindeutige Antwort. Sie reagierten uneinheitlich.
Franco Battel. Bevor wir die Einzelheiten dieser Beschlüsse und der Konsequenzen daraus genauer anschauen, jetzt die weiteren wichtigen Meldungen heute Vormittag, zusammengestellt von Andrea Abbühl.
Im November sind in der Schweiz 2500 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind 20% mehr als im Oktober. Am meisten Gesuche stellten im November Personen aus Tunesien, Eritrea und Serbien. Bei den 280 Gesuchen aus Serbien handelt es sich vorwiegend um Anträge von Roma. Diese Gesuche werden laut dem Bundesamt für Migration in den allermeisten Fällen abgelehnt. Von Januar bis November wurden 20.000 Asylgesuche gestellt. Das sind 40% mehr als im selben Zeitraum des letzten Jahres. Der Bundesrat prüft, ob die Schweiz einen strengeren Datenschutz braucht. Denn dieser sei immer mehr bedroht, so der Bundesrat. Hintergrund ist laut dem Bundesamt für Justiz die rasante Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere von sozialen Medien wie Facebook. Der Bundesrat lässt deshalb gesetzgeberische Maßnahmen prüfen. Er will dabei auch dem Umstand Rechnung tragen, dass Minderjährige weniger über die Risiken sozialer Medien wissen als Erwachsene. In der Schweiz hat der Fischen-Skandal im Jahr 2010 weitere Konsequenzen. Der Nachrichtendienst darf in Zukunft nur noch sogenannte staatsschutzrelevante Informationen sammeln. Das hat der Bundesrat entschieden. Was mit staatsschutzrelevant genau gemeint ist, bleibt allerdings geheim. Es dürfte sich allerdings um die gleichen Kriterien handeln, welche der Nachrichtendienst für neue Einträge in die Staatsschutzdatenbank ISIS erlassen hatte. Die 46 Ständerätinnen und Ständeräte halten zusammen 309 Mandate in Firmen, Stiftungen oder Verbänden. Die meisten Mandate haben Mitglieder der FDP-Fraktion, am zweitmeisten CVP-Mitglieder. Das zeigt eine Studie des Wirtschaftsinformationsdienstes Credita. 20 oder mehr Mandate haben der Zürcher FDP-Ständerat Felix Gutzwiller, der Tessiner CVP-Mann Filippo Lombardi und der Obwaldner FDP-Ständerat Hans Hess. Die Ständeräte üben im Schnitt wesentlich mehr Mandate aus als die Nationalräte. In Zürich wird heute die neue Tramlinie im boomenden Stadtteil Zürich-West eingeweiht. Die 3 Kilometer lange Strecke führt vom Escherwiesplatz zum Bahnhof Altstetten. Die neue Linie ist die erste Streckenerweiterung im Netz der Verkehrsbetriebe Zürich seit 25 Jahren. Kroatien hat den Beitrittsvertrag mit der Europäischen Union unterzeichnet. Auch alle 27 EU-Staats- und Regierungschefs setzten in Brüssel ihre Unterschrift unter das Dokument. Nun muss der Vertrag noch von allen EU-Staaten und von Kroatien per Volksabstimmung ratifiziert werden, damit das Land am 1. Juli 2013 der Europäischen Union beitreten kann. Ein Großbrand in einem Spital im indischen Kalkutta hat mindestens 60 Menschenleben gefordert. Die meisten Opfer erstickten nach Behördenangaben im Rauch. Der Brand war aus noch nicht bekannten Gründen im Keller einer privaten Klinik ausgebrochen. Im Spital befanden sich etwa 160 Patienten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.755 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.23,52 gehandelt, der Dollar zu 92,39 Rappen. Das Wetter. Im Norden nimmt die Bewölkung weiter zu. Am Nachmittag und morgen regnet es zeitweise. In den Alpen und im Süden ist es bis morgen Abend teilweise sonnig und meist trocken. Die Temperatur heute 8 bis 14 Grad, morgen um 9 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.07 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Es war eine hektische Nacht voller harter Verhandlungen in Brüssel. Herausgekommen ist dabei nicht das, was sich Angela Merkel und Nicolas Sarkozy gewünscht hatten. Eine Gesamtlösung für die EU ist gescheitert. Stattdessen wollen die 17 Euro-Länder und 6 weitere EU-Länder eine Fiskalunion gründen. Die Frage an unseren Korrespondenten in Brüssel, Urs Bruderer. Das heißt, der große EU-Rettungsplan, der ist gescheitert.
Ja, die meisten hätten sich ja tatsächlich eine Lösung unter dem Dach der EU-Verträge gewünscht und nicht diese Fiskalunion daneben. Insofern, ja, ist die große Lösung gescheitert. Denn es ist jetzt nicht klar, wie diese Union, die man nun haben möchte, funktionieren soll. Man hat sich auf Schuldenbremsen, auf mehr Budgetkontrolle und automatische Strafen bei Defiziten geeinigt. Und die Frage ist, wer das alles kontrollieren soll. Die Euro-Länder selber möchten das der EU-Kommission und dem EU-Gerichtshof überlassen. Und Großbritannien sperrt sich gegen diese Lösung. Es sagt, diese Institutionen gehören allen 27 EU-Ländern, die dürft ihr nicht für euren Sonderzug einspannen. Da steht ein komplizierter und wichtiger Rechtsstreit bevor.
Ist denn jetzt diese Lösung die Abkehr von der EU-Idee? Also statt einer EU gäbe es jetzt eine EU mit zwei Geschwindigkeiten sozusagen. Was heißt das denn für die Langsamen?
Die Langsamen heißt das, dass sie einerseits in einer wichtigen Entwicklung wohl abseits stehen. Wenn es bei dieser Fiskalunion neben den EU-Verträgen bleibt, ist andererseits aber auch klar, dass in der EU weiterhin ein Platz ist für Länder, die diese Vertiefung der wirtschafts- und finanzpolitischen Beziehungen nicht mitmachen wollen. Also es hat so ein bisschen beide Seiten.
Die EU, die zerbricht aber nicht an dieser Lösung jetzt.
Das glaube ich nicht. Die EU ist bereits ein Club verschiedener Mitglieder. Die einen haben den Euro, die anderen nicht. Die einen sind im Schengen-Raum dabei, die anderen nicht. Daran zerbricht sie nicht, aber dieser Zustand würde dadurch vor der Hand wenigstens bestätigt. Eher als ein Auseinanderbrechen der EU kann ich mir vorstellen, dass langfristig Großbritannien letztlich als einziges Land außerhalb dieser Fiskalunion übrig bleiben könnte und dass Großbritannien dann über kurz oder lang vor der Frage steht, ob es da auch mitmachen möchte oder die EU verlässt. Aber das ist noch spekulativ.
Sie haben es angesprochen, Großbritannien. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy wollten ja eine Änderung des Vertrages aller 27 Länder. Gescheitert sind sie vor allem am Widerstand der Briten. Was hatte denn Großbritannien dagegen, beziehungsweise was hatte Großbritannien denn gefordert?
Premierminister Cameron wollte ganz einfach schachern. Er sagte, ihr bekommt eure Lösung im Rahmen der EU-Verträge, wenn Großbritannien im Gegenzug seinen Finanzplatz in Eigenregie regulieren und kontrollieren darf. Dazu waren die anderen Länder ganz offensichtlich nicht bereit. Und darum hat Cameron sein Veto eingelegt gegen eine Lösung im Rahmen der EU-Verträge.
Und wie ist jetzt die Stimmung gegenüber den Engländern in der EU-Zentrale in Brüssel?
Ich glaube, ziemlich schlecht. Man hört solche Sätze wie, das werden sie uns teuer bezahlen. Und tatsächlich könnte Cameron mit diesem Veto das Gegenteil erreichen von dem, was er wollte. Denn die Finanzmarktregulierung, die wird derzeit fieberhaft bearbeitet in Brüssel. Und bis jetzt hat man es stets vermieden, Lösungen gegen den Willen der Briten durchzusetzen. Aber in diesen Verhandlungen um die Regulierung des Finanzmarktes hat Großbritannien kein Veto. Es kann also überstimmt werden von den anderen. Und die haben jetzt allen Anreiz dazu, das auch tatsächlich zu tun.
Danke, direkt aus Brüssel, Urs Brudere. Großbritannien hat also die gemeinsame Lösung verhindert. Die Briten haben sich quergelegt und den EU-Gipfel um Stunden verlängert. Und damit gleich zu unserem Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ist man in Großbritannien zufrieden mit dem, wie Cameron verhandelt hat?
Die Euroskeptiker, die Euro-Gegner, und deren gibt es immer mehr, jubilieren natürlich. Sie loben Camerons Durchhaltewillen und verlangen jetzt eine völlige Neuverhandlung der britischen EU-Mitgliedschaft mit einem Referendum am Endpunkt. Die Labour-Partei, die größte Oppositionspartei, ist zwar kritisch, behauptet, Camerons Verhalten sei ein Zeichen der Schwäche, aber ich glaube, die sind immer noch sehr verwirrt und wissen nicht genau, welche Position sie beziehen sollen. Die Liberaldemokraten, die ja als Koalitionspartner in Camerons Regierung sitzen und die letzten Europhilen, die Eurofreunde sind, die sind heute Morgen rätselhaft schweigsam.
Was denken Sie, was war Cameron eigentlich wichtiger bei diesen Verhandlungen? War es, die eigenen Europakritiker zu besänftigen oder den Finanzplatz London zu schützen?
Vordergründig ging es um den Schutz des Finanzplatzes. Aber so wie ich das verstehe, wären bei einer künftigen, wie Urs Brudere ja gesagt hat, zu erwartenden strengeren Regulierung der Finanzmärkte die Töchter europäischer Banken mit Sitz in London den neuen Regeln auch unterworfen. Das heißt, Camerons Strategie wäre kontraproduktiv. So bleibt das erste Motiv, das Sie genannt haben, der Triumph der Euroskeptiker. Und der ist durchschlagend. Selbst der linksliberale Guardian schreibt heute Morgen, Cameron habe gute Politik gemacht.
Nun hat man in diesem Zusammenhang ja eben gehört, diesen Begriff, das Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ist das Ihrer Ansicht nach gut und günstig für Großbritannien?
Ich glaube nicht. Es wird immer mehr zur Insel, nicht nur im buchstäblichen Sinne. Die Entscheidungen der Nacht beenden die jahrzehntelange britische Politik, in Brüssel mit am Tisch zu sitzen. Und das geschah ja vor allem im Interesse des Binnenmarktes, dass man da mitreden kann. Aber jetzt ist Großbritannien draußen vor der Tür. Falls der Euro doch noch explodiert, wird Cameron als weiser Prophet gefeiert werden. Klar, aber sonst muss sich Großbritannien künftig auf seinen einzigen Verbündeten auf dem Kontinent verlassen, und das wäre Ungarn.
Das waren Einschätzungen unseres Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot.
Info 3 Mittag.
Themawechsel. Nimmt die SVP bei den Bundesratswahlen einen Sitz der FDP ins Visier, sofern ihr Angriff auf BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf scheitert? Das ist die große Frage, 5 Tage vor dem großen Showdown im Bundeshaus. Die Parteileitung stößt in diesen Tagen auffällig häufig versteckte Drohungen gegen die FDP aus. Welche Strategie sich dahinter wohl verbirgt, sagt Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Plakative Botschaften gebetsmühlenartig wiederholt, das ist das Erfolgsrezept der SVP. Eine Woche vor der Bundesratswahl gilt bei der größten Partei des Landes die Parole, die SVP kämpft für die Konkordanz. Deshalb trete man nur gegen die BDP an. Doch ebenso konstant schieben die Parteiverantwortlichen jeweils eine Drohung an die FDP nach. Man erwarte, dass sich alle FDP-Parlamentarier für die Abwahl von Bundesrätin Wittmer-Schlumpf einsetzten, machte SVP-Präsident Toni Brunner am Dienstagabend klar.
Es ist klar, dass die FDP natürlich auch weiß, dass sie letztlich auch Geschlossenheit mitbringen muss. Und das erwarten wir.
Mit Blick auf FDP-Ständerätin Christine Egersegi, die sich explizit für die Wiederwahl von BDP-Bundesrätin Wittmer-Schlumpf stark gemacht hatte, fügte Brunner an.
Es verträgt keine Egersegis.
Gestern dann machte SVP-Fraktionschef Kaspar Bader bei der Vorstellung des neuen Kandidaten Hans-Jörg Walter auf die Frage eines welschen Journalisten klar, was man von der FDP am 14. Dezember erwarte.
Et nous voyons s'il respecte la concordance au deuxième tour.
Man werde sehen, ob die FDP die Konkordanz beim Sitz von Evelyn Widmer-Schlumpf respektiere, mahnte Bader. Kandidat Hans-Jörg Walter selbst formulierte es im Interview mit Radio DRS dann heute Morgen so.
Ich hoffe auch, dass ich die Unterstützung der FDP habe.
Die Strategie der SVP ist offensichtlich. Sofern die Bundesversammlung nächsten Mittwoch Evelyn Widmer-Schlumpf wiederwählt, wird man die Schuld auch der FDP in die Schuhe schieben, um in der Folge auch die FDP-Bundesräte attackieren zu können. Doch die Befürworter einer Widmer-Schlumpf-Wahl in der FDP lassen sich von solchen Drohungen nicht beeindrucken. Nationalrat Kurt Fluri, der sich heute vor einer Woche auf diesem Sender für die BDP-Bundesrätin stark gemacht hat, sagt heute:
Druck beeindruckt mich eigentlich generell wenig. Und ich halte mich an die Bundesverfassung, wonach man ohne Instruktionen stimmt und wählt. Im Übrigen ist die Wahl geheim.
Auch FDP-Ständerätin Christine Eggersegi bekräftigt, dass sie weiter für die Wahl von Evelyn Widmer-Schlumpf kämpfen werde.
Die bisherigen haben ihre Arbeit gut gemacht und ich werde mich dafür einsetzen, dass die bisherigen ihre Arbeit weiterführen können.
Im Übrigen, betont die ehemalige Nationalratspräsidentin Eggersegi, habe sie die SVP-Kandidatur von Nationalratspräsident Hans-Jörg Walter nachdenklich gemacht.
Dass er als höchster Bürger dieses Landes sich zur Verfügung stellt, die zukünftige Bundespräsidentin mithelfen abzuwählen. Das finde ich schon, dass das sein Amt, wenn er nicht gewählt wird, belasten könnte.
Mit anderen Worten, es wird nächsten Mittwoch aus der FDP Stimmen für Widmer-Schlumpf geben. Die FDP-Parteileitung lässt sich deswegen nicht nervös machen. Man nehme das alles gelassen, sagt die freisinnige Fraktionschefin Gabi Huber, die sich sonst nicht weiter zu den SVP-Drohungen äußern will.
Info 3. Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport auf DRS 3, DRS 4 News und Virus oder als Podcast im Internet auf drs.ch. Heute im Studio und für die Sendung verantwortlich Nicoletta Cimino.